Schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Christian. Ich darf euch heute die Predigt halten über Jesus als persönliche Herausforderung. Vor 3 bis 4 Jahren ging ein ziemliches Raunen durch die christliche amerikanische Medienlandschaft und teilweise ist das auch bis zu uns nach Deutschland vorgedrungen. Mark Driscoll, damals noch Pastor einer Megachurch, hatte sich über seine Mitchristen beschwert und da auch sehr harte Worte gefunden. Ich zitiere: Einige Typen wollen Jesus zu einem Typ in einem Kleid machen, der zu viele Produkte in seinem Haar hatte, zu viel entkoffinierten Kaffee trank und zen-ähnliche Statements von sich gab, während er beim Shopping auf der Suche nach dem perfekten Paar Schuhe war. Der Text gipfelte dann schließlich in der Aussage: Einen Typen, den ich zusammenschlagen kann, kann ich nicht anbeten. Wogegen wendet sich Driscoll hier? Vielleicht gegen verkitschte Bilder, die wir alle irgendwie kennen. Jesus, der mit Kindern spielt oder der seine Jünger umarmt, verträumt in den Sonnenuntergang schaut oder wie hier so ein nettes Lamm auf dem Arm hat. Und was bietet Mark Driscoll stattdessen an? Eher die Fight Club-Variante, nämlich Jesus, der die Händler aus dem Tempel treibt, die Pharisäer zurechtweist und sagt, er sei gekommen, um das Schwert zu bringen. Das Problem an all diesen Bildern ist, beides Mal sind es Abziehbilder, die wir von Jesus haben. Überbetonung der einen oder der anderen Seite und jeweils eine Herausforderung für die, die eigentlich das Jesusbild der anderen Seite haben. Mal ist Jesus zu soft, mal ist er zu zart oder zu hart. Und er scheint selbst alles dafür beizutragen, denn die Station, die wir von seinem Leben haben oder die Situationsbeschreibungen, die wir in der Bibel von ihm haben, die scheinen auch ihn nie ganz festlegen zu können. Die Gleichnisse brechen teilweise mit den Erwartungen, die die Hörer haben. Seine Antworten fordern die Menschen heraus, die zu ihm kommen. Und er verhält sich in Situationen ruhig, wo er laut sein sollte und umgekehrt. Eine Herausforderung für seine Begleiter, für seine Zuhörer, vielleicht auch für uns. Immer noch. Und einer, der auch mit seinen Erwartungen an Jesus und an Gott zu kämpfen hatte, das ist der reiche Jüngling, also ein reicher junger Mann. Und seine Begegnung mit Jesus wird sowohl bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas beschrieben. Und alle haben einen leicht unterschiedlichen Blick auf diese Periode im Lebenslauf Jesu. Und am besten liest du alle drei Geschichten nochmal nach. Es lohnt sich da auf die Unterschiede zu achten. Ich lese euch jetzt aus Markus 10, die Verse 17 bis 22. Und als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm: Meister, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Der aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Mein erster Punkt ist die unerwartete Antwort. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Eigentlich ein Satz wie eine Ohrfeige. Passt irgendwie nicht zum Bild von unserem vom dauerfreundlichen Jesus. Sicher hatte der reiche Jüngling schon einiges auch von Jesus gehört. Sicher wäre er sonst nicht zu ihm gelaufen. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitete es sich schnell, dass da ein neuer Wanderrabbi, also ein wandernder Lehrer und Prediger, unterwegs war. Manche sagten, er sei der Messias, der Gesalbte und Gesandte Gottes. Andere hielten ihn für einen Propheten und wieder andere berichteten von Wundern und außergewöhnlichen Begebenheiten. Sicher wurde auch erzählt, dass er nie allein kam. Immer waren da seine 12 Freunde mit dabei. Die Fischer waren, alles aufgegeben hatten und die jetzt mit ihrem Lehrer umherliefen. Das kannte man. Schüler, die ihrem Meister folgten, nach der Ausbildung kamen sie vielleicht zurück zu ihren Familien oder wurden selbst Lehrer. Und es war auch nichts Ungewöhnliches, dass man zu einem Lehrer ging und Fragen stellte. Die Situation, die uns der Text beschreibt, ist also völlig normal. Der reiche Jüngling hat eine Frage. Es geht um das Leben nach dem Tod. An wen also wenden, wenn nicht an einen religiösen Lehrer? Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Eine respektvolle Anrede, die den Meister gnädig stimmen soll. Man will ja auch nicht einfach so ins Gespräch reinplatzen oder einfach so diesen berühmten Mann ansprechen. Und dann das. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Sicher war der reiche Jüngling verblüfft, als er das hörte. Hatte er denn nicht alles richtig gemacht? Und dieser junge Mann hat sich aber schon in der Anrede selbst verraten. Es geht ihm eigentlich gar nicht um Gott, sondern um ein Gespräch mit Jesus. Und dieser schiebt ihm gleich einen Riegel vor. Es geht hier um Gott, um seine Gebote, um seine Beziehung zu den Menschen. Gott ist Gott und nur Gott ist gut. Jesus korrigiert hier also die Ansichten dieses Mannes. Dieser möchte einfach etwas über das ewige Leben wissen. Aber sollte er die Antwort darauf nicht von Gott selber bekommen, statt von einem guten Lehrer? Jesus stellt klar, dass der Wille Gottes schon in seinen Geboten festgelegt worden ist. Und im Eingangsbeispiel, was ich euch gegeben habe, habt ihr es gesehen, dort wurde auch um Jesus diskutiert. Ist er der nette Hippie, der liebe Onkel oder der Kämpfer aus Fight Club? Doch nehmen wir mit diesen ganzen Abziehbildern eigentlich die Heiligkeit Gottes ernst? Fragen wir da nach ihm und seinen Willen, wenn wir uns solche schönen Bilder anschauen? Oder täuschen uns die Bilder, die wir da gemacht haben, nicht über den eigentlichen Jesus und über Gott hinweg? Jesus nimmt in dieser Geschichte die Gottheit Gottes ernst und auch die Heiligkeit Gottes. Er verweist auf die Gebote, die Gott seinem Volk am Berg Sinai gegeben hat, als Zeichen für den Bund beim Auszug aus Ägypten. Und das werden wir später auch noch vertiefen, wie er darauf eingeht. Doch der reiche Jüngling wollte das gar nicht erkennen. Wie so viele lässt er sich von dem beeindrucken, der etwas sagt, als von dem, was gesagt wird. Er fällt sogar auf die Knie, um Jesus die Ehre zu erweisen. Und im Durchgang durch das Neue Testament finden wir aber immer wieder Stellen, wo Jesus von sich wegweist, wie er das auch hier an dieser Stelle tut. Als die Jünger erkennen, dass er der Messias ist, gibt er ihnen die Anweisung, dass sie es keinem sagen sollen. Es geht nicht um ihn, sondern um Gott. Bei der Hochzeit von Kana weist er seine Mutter zurück, die ein Wunder fordert oder ein Zeichen. Und er tut seine Wunder oder das Wunder im Verborgenen. Und auch wenn andere ihn um Wunder bitten, stellt er immer wieder klar, es geht hier eigentlich nicht um Wunder. Obwohl das die meisten von ihm eigentlich erwarten. Der Messias, der Gesandte Gottes, der muss Wunder tun. Und der muss auch allen seine Macht zeigen. Das gehört einfach dazu. Wir befinden uns gerade in der Passionszeit und erinnern uns da auch an das Größte, was ein Mensch für einen anderen tun kann. Zum Beispiel Jesu Tod am Kreuz. Das hätte die ultimative Chance werden können. Jesus steigt vom Kreuz herab, die Armee der Engel geht auf alle seine Verfolger und Peiniger los und dann kommt sein Reich. Die Menschen, die vor dem Kreuz stehen, haben ihm das ja auch zugerufen. Wenn du wirklich der Messias bist, steig herab und komm mit der Armee der Engel. Das Dumme an der Sache ist nur, Jesus hat immer gebetet, dein Reich komme, also Gottes Reich. Es geht um Gott. Jesus trägt das Kreuz, die Leiden und die Schmerzen. Und in all diesen schrecklichen Stunden, die er da erlebt, verweist er trotzdem noch auf den Vater. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Gerade mit diesem Verweis immer wieder auf den Vater erweist er sich als Gottes Sohn. Er lässt dadurch alle seine eigenen Sicherheiten fallen und vertraut ganz auf Gott. Mein zweiter Punkt, die Sache mit den Geboten. Nach diesem ruppigen Einstieg denkt der reiche junge Mann nun sicher, dass das Gespräch ja jetzt eigentlich in ruhigeren Bahnen verlaufen könnte. Jesus weist ihn auf die Gebote hin. Du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Traditionell werden die 10 Gebote, die Gott am Berg Sinai gegeben hat, in 2 Tafeln unterteilt. Auf dem Bild seht ihr das auch, da ist das so eine Andeutung von 2 Tafeln. Und die Vorschriften, die Jesus hier zitiert, also du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter, die befinden sich alle auf der 2. Tafel. Das sind die Regeln, die für das soziale Miteinander gegeben wurden. Regeln, die Gott seinem Volk in der Wüste gab, damit sie dann im von Gott versprochenen Land ein gerechtes Leben führen können. Und die auch heute noch ein guter Wegweiser sein könnten. Aber wie so oft ist es nicht dazu gekommen. Schon in der Richterzeit gab es immer wieder Klagen, dass das Volk nicht so lebe, wie es solle. Später in der Königszeit traten dann Propheten auf, also Menschen mit Botschaften von Gott. Und diese riefen zu mehr sozialer Gerechtigkeit auf, angesichts des Leidens der einfachen Bevölkerung. Und teilweise taten sie das auch mit sehr drastischen Mitteln oder Beispielen. Wenn ihr die Prophetenbücher euch anschaut, dann gibt es da immer wieder Beispiele, wo von seltsamen Taten oder so berichtet wird. Auch der Cousin von Jesu, Johannes der Täufer, hatte das Volk zur Umkehr aufgerufen. Lukas schreibt, was er dem Volk riet. Wer 2 Hemden hat, teile mit dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue desgleichen. Treibt nicht mehr ein, als euch vorgeschrieben ist. Misshandelt niemanden, erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Und auch Jesus steht ganz in dieser Tradition. Euch ist sicher aufgefallen, dass in dieser Aufzählung von den Geboten einmal stehlen und einmal berauben gesagt wird. Und im Griechischen befindet sich hier ein ähnliches Wort wie in 5. Mose 24, der Vers 14. Du sollst einen armen und bedürftigen Tagelöhner nicht bedrücken, weder einen deiner Brüder noch einen Fremden in deinem Land, an deinem Ort. Die sozialen Gebote gelten für alle, in alle Richtungen. Es reicht nicht, wenn ich einfach meinem Nachbarn das Auto nicht stehle, obwohl er sich selber ein neues leisten könnte, sondern ich darf auch der armen Frau nicht noch ihren letzten Euro rauben, auch nicht dem Fremden, da dieser sich nicht wehren kann. Niemand soll übervorteilt werden. Und dieses Zitat aus 5. Mose weist auch auf gerechte Löhne hin, denn einen Vers später heißt es dann, am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und die Sonne soll darüber nicht untergehen, denn er ist arm und sehnt sich danach. Sonst ruft er den Herrn gegen dich an und es trifft dich Strafe. Gott ist auf der Seite der Armen und Schwachen und er erweckt immer wieder Menschen, die Unrecht anprangern und aufrütteln. Der reiche Jüngling scheint aber erstmal froh zu sein, dass bisher in diesem Gespräch alles so einfach war und verweist darauf, dass er ja alle diese Gebote gehalten habe. Er scheint noch einmal um seine eigene persönliche Herausforderung herumgekommen zu sein. Von der Bergpredigt her wissen wir aber, dass man nicht einfach so ein Häkchen an diese Gebote setzen kann und sie sind dann damit erledigt. Vielleicht kennt ihr die Bergpredigt, das ist eine Rede, die Jesus hält, wo er immer wieder sagt, euch ist gesagt worden, ich sage aber euch. Also zum Beispiel, euch ist gesagt worden, du sollst nicht töten, ich sage euch aber, wer seinen Bruder hasst, der hat ihn eigentlich schon umgebracht. Also immer so eine Verstärkung der eigentlichen Gebote. Und daran erkennen wir, dass es eine schwere Aufgabe ist, Gottes Willen zu tun und man nicht einfach so ein Häkchen ransetzen kann, wie der reiche Jüngling das versucht. Markus berichtet jetzt aber im Folgenden, dass Jesus den jungen Mann ansah und ihn liebgewann. Wahrscheinlich erkennt er, dass es dem Mann schon irgendwie ernst ist mit seiner Frage und sie ihn wirklich beschäftigt. Auch wenn er sich jetzt vielleicht zu schnell damit zufrieden geben will, indem er sagt, ich habe ja die Gebote gehalten. Was der reiche junge Mann bisher vielleicht noch nicht ahnt, ist, dass jetzt eine wirkliche Herausforderung folgen wird, die ihn auch ganz persönlich betreffen wird. Mein 3. Punkt ist das Kreuz mit den Geboten. Schauen wir nochmal, was hat der reiche junge Mann gefragt? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Eine Besitzkategorie. Er versteht das ewige Leben als einen Besitz. Irgendwas, was man zusätzlich zu seinem eigenen Leben noch bekommen kann. Was man besitzen kann, was einem gehört. Und Jesus sagt nun zu ihm, geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Die nächste symbolische Ohrfeige für den jungen Mann. Erst wird sein Gottesbild zurechtgerückt und jetzt soll er noch alles verkaufen. Aber hängen diese Punkte vielleicht zusammen? Was hat er bisher getan? Er hat die Gebote durch sein Tun gehalten. Äußerlich war das alles okay. Aber Jesus hat in der Bergpredigt, wie ich gerade gesagt habe, gezeigt, dass es auch auf das Innere ankommt. Selbst die Reichen, sagt er einmal, geben ihr Almosen mit großem Tamtam. Aber tun sie das vielleicht nur, weil man es von ihnen erwartet? Das höchste Gebot, sagt Jesus aber, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Was hindert den jungen Mann also jetzt? Der Fortgang der Geschichte macht es deutlich. Der aber war entsetzt über diese Worte und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Was als so netter Plausch über richtiges Tun geplant war, wird plötzlich zu einer schweren persönlichen Herausforderung für diesen jungen Mann. Und Jesus hat es schon gemerkt und jetzt merkt es wahrscheinlich auch der Jüngling selbst, sein Herz hängt am Besitz. Quer durch die ganze Kirchengeschichte hat sich dieser Text immer wieder als Anstoß und als Wagnis gezeigt. Es wird zum Beispiel erzählt, dass Antonius, einer der ersten Mönche, zufällig in einen Gottesdienst ging, als gerade unser Text vorgelesen wurde. Und als er die Kirche betrat, kam dann, gehe hin und verkaufe alles und gib es den Armen. Er nahm das als Ansporn, ging hin, verkaufte alles und zog sich in die Wüste zurück, um in Zukunft als Mönch zu leben, ganz ohne Besitz. Viele Kirchenfürsten, also Männer, die in der Kirche was zu sagen hatten, hielten sich lieber an ein anderes Wort von Jesus. Arme habt ihr ja alle Zeit bei euch. Wenn es also immer Arme geben wird, warum muss der Mensch dann jetzt überhaupt irgendwas geben? Von Papst Leo X. wird zum Beispiel berichtet, dass er gesagt hat, Gott hat uns dieses Amt gegeben, also lasst es uns genießen. Man versuchte also, dem Text seine Spitze zu nehmen oder ihn kleinzureden. Es ist vielleicht was für Menschen, die besonders gut sind oder nicht für alle wichtig. Und eigentlich ist das ja irgendwie auch nicht so ganz gemeint oder so. Immer wieder drumherum geschaut, wie kann man diesem Text am besten umgehen. Und viele Kritiker des Christentums zeigten auch auf diesen Text und sagten, eigentlich hat das Christentum eine Waffe, wo es mit Ungerechtigkeit umgehen könnte. Es hat hier Anleitungen dazu, wie es mit Ungerechtigkeit umgehen kann. Ich glaube, man muss bei diesem Text aufpassen, dass man nicht von beiden Seiten irgendwie vom Pferd fällt. Also weder blinder Aktionismus, noch einfach versuchen, den Text ganz klein zu reden und zu sagen, ja, betrifft mich nicht, das machen nur die, die wirklich ganz fromm sind oder so. Wenn wir uns im Neuen Testament nochmal anschauen, da gibt es nämlich auch Nachfolger Jesu, die haben Besitz. Martha und Maria zum Beispiel, bei denen kehrt Jesus immer wieder ins Haus ein und die kochen ihm Essen und seinen Jüngern und geben ihm was. Oder andere Menschen, von denen wird berichtet, die zogen vielleicht nur ein Stück mit und gingen dann wieder an ihre Arbeit und teilten dann diese Gemeinschaft von Jesus nur ein Stück. Wie ist also dieser Text dann zu verstehen? Ich denke, trotzdem als ganz persönliche Herausforderung. Ich habe ja schon gesagt, dass die Gebote, die Jesus zitiert, nur aus der zweiten Tafel stammten. Und ich denke, die Antwort, die er dem jungen Mann gibt, die zielt jetzt ganz bewusst auf die erste Tafel. Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Luther hat in seiner Auslegung dieses Gebotes die persönliche Herausforderung für uns erkannt. Ich zitiere, wer das Herz an Geld und Gut hängt, dient dem Mammon, nicht Gott. Wer auf Wissen, Macht und Ehre baut, hat den wahren Gott nicht. Menschlich ist es wahrscheinlich einfach zu sagen, wie der reiche junge Mann, aber ich habe doch alles getan. Aber Gott sieht auch dein Herz an und weiß, aus welchen Motiven etwas geschieht. Gebe ich die Kollekte, weil man das so macht, oder ist es mir ein Anliegen? Habe ich das Ehrenamt, weil man das so macht, oder ist es mir ein Anliegen? Besitzen die Dinge mich, oder besitze ich die Dinge? Wo ist meine persönliche Herausforderung? Vielleicht schon ein bisschen abgegriffenes Beispiel dafür ist Gollum aus Herr der Ringe. Kennt ihr sicher? Der wird von einem jungen Mann, dem es auch irgendwie um den Besitz geht, nämlich um den Ring, zu einer hässlichen Kreatur. Er hängt sein Herz an diesen Besitz. Er tut alles dafür und schreckt vor nichts zurück. Natürlich ist diese Figur überspitzt dargestellt, aber auch wenn wir in jede Krimiserie oder irgendwelche Serien schauen, wo es um Reiche und Schöne geht, woran sie ihr Herz hängen, das besitzt sie, statt dass sie es besitzen. Das wird ihr Gott, Macht, Ruhm, Ehre, Schönheit, Geld, Partnerschaften. Alles kann dieser Gottersatz werden. Und der Apostel Paulus hat dieses Problem auch erkannt und gibt der Gemeinde in Korinth folgenden Rat. Die Zeit drängt. Darum sollen künftig auch die, die eine Frau haben, sie haben, als hätten sie sie nicht. Die weinen, sollen weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, sollen sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die etwas kaufen, sollen kaufen, als behielten sie es nicht. Und die sich die Dinge dieser Welt zunutze machen, sollen sie sich zunutze machen, als nutzen sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Auch hier wieder die Mahnung, das, woran wir unser Herz hängen, und das kann auch unbewusst sein, das besitzt irgendwann uns. Und Paulus fordert seine Zuhörer auf, darüber nachzudenken, was das sein könnte. Sind es Beziehungen, Freundschaften? Ist es irgendwas, wo ich denke, das müsste mir eigentlich zustehen, weil ich so fromm bin, wie es zum Beispiel der reiche junge Mann denkt? Da kann jeder für sich selber dann schauen, wo sind die Punkte, die mich vielleicht besitzen? Wo denke ich, das steht mir zu, statt es als Geschenk von Gott anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass er einen da versorgt? Und Jesus selbst gab seinen Hörern, nachdem der reiche Mann gegangen war, den Rat, sie sollten selbst lieber Schätze im Himmel sammeln. Wir leben in der Welt und gehören doch nicht mehr zu ihr. Und angesichts all der Verlockungen, an die wir unser Herz hängen können, ist es aber jedes Mal eine neue Entscheidung, da auf Gott zu vertrauen. Wir wollen uns selbst retten, uns selbst sichern, selbst im Mittelpunkt stehen durch alles Mögliche. Das muss jeder dann auch für sich wissen. Wir legen Hamsterbauten an oder glauben, dass uns dieses Auto, diese Uhr, dieses was auch immer glücklich machen wird. Das ist aber ein Trugschluss. Es funktioniert aber auch von der anderen Seite. Und ich habe das selbst auch schon gemerkt, wenn man gerade nicht so viel hat, wenn es einem selber gerade nicht gut geht, dann ist es oft auch schwer, eine Wut zu unterdrücken, und Neid frisst selbst an einem. Und dann ist es jedes Mal in jeder Situation eine neue Entscheidung, die man treffen muss, dass man dem nicht nachgibt, sondern da auf Gott vertraut, dass man nicht sein Herz da an diesen auch nicht vorhandenen Besitz hängt und sagt, ich müsste aber eigentlich haben, ich bräuchte aber. Das ist aber auch nicht auf Reichtum und Besitz allein beschränkt. Alles kann zu einem Gott werden, wenn man sein Herz daran hängt. Oft geschieht es auch unbewusst, und es fordert ein genaues Hinsehen, um zu merken, wo man da in eine Abhängigkeit geraten ist. Und zu wissen, dass Gott trotzdem der Herr ist über alles, kann da fruchtbar werden für eine Haltung der Buße. Dass man immer wieder umkehrt, weil man sich von Gott geschaffen und getragen weiß. Und immer wieder sich selbst prüft, woran hängt gerade mein Herz? An Gott oder an irgendwas anderem? Und wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist ein Symbol dafür, dass Gott uns zu seinem Reich einlädt. Der reiche Jüngling lehnte diese Einladung ab. Du kannst sie annehmen. Es wird nachher dann eine Zeit geben, in der du Gott bekennen kannst, was dich von ihm trennt. Und in der Bibel steht, dass nach so einem Bekenntnis Umkehr möglich ist. Du kannst neu anfangen und dein Herz auf Gott ausrichten. Der, der dir die Gebote gegeben hat, und so viel anders ist als jede Vorstellung, die du von ihm haben kannst. Auch als diese Kitschbilder, die wir am Anfang gesehen haben. Gott fordert dich persönlich heraus. Er möchte dir nah sein und dass du dich nach ihm ausstreckst. Und vielleicht machst du dir diese Als-ob-nicht-Haltung, die Paulus hatte. Weinen als-ob-nicht, besitzen als-ob-nicht. Vielleicht machst du dir die zu eigen und verzichtest auf Sachen, die dich einengen. Gerade ist ja auch die Fastenzeit, vielleicht machst du das da schon? Vielleicht kannst du aber auch generell in dieser Zeit überlegen, woran hänge ich eigentlich mein Herz? Entscheide dich bewusst immer wieder in Situationen dafür, wo du merkst, da geht gerade etwas schief, und schau, wie es dir hilft, dann trotzdem den Menschen in deiner Umwelt zu begegnen, so wie Gott sich das vorstellt. Amen.